Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß! Der offizielle American Football Podcast von Sport 1 natürlich. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Moin.
Hast du gedacht, schon,
was, ja. Ich dachte schon, es wäre was passiert.
Nee, also wenn muss Sport 1 uns erstmal informieren. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Aber nein.
Nee, ist gut.
Noch sind wir der Sport 1 Podcast, das können wir so bringen.
Ist gut. Wir kniffeln uns gerade einen weg und keiner versteht, warum. Ist auch nicht wichtig.
Nee, also, aber das ist ja auch erstmal ein guter Start. Philipp, wie geht's dir?
Mir geht's super. Mir geht's gut. Ja? Ich hatte gestern einen schönen Tag und schönen Tag. Ja, gab ein paar schöne Gespräche. Dann war auch noch mein Hochzeitstag ganz nebenbei. Ja.
Aber trotzdem, also Philipp und ich haben zwischenzeitlich telefoniert und dann habe ich ihm gesagt, ich so, warum redest du an deinem Hochzeitstag eigentlich mehr mit mir als mit deiner Frau?
Das ist so aber nicht richtig gewesen.
Hoffentlich.
Natürlich. Das hoffe ich einfach. Aber ich war abends sogar noch beim Training. No days off.
Ja, apropos no days off, auch für uns. Vielleicht haben es die ein oder anderen schon gesehen. Ne? Am Sonntag gibt es eine spontane Live-Konferenz mit Football Quark für die GFL. Wir treten bei Sport Deutschland im Studio auf, im Studio bei Düsseldorf. So, wir beide moderieren die Live-Konferenz, die drei Spiele. Ich glaube, Dresden Monarchs gegen Rebels, Razorbacks gegen Allgäu und Marburg gegen München, wenn ich mich nicht ganz irre. Muss ich aber sagen, meine Vorbereitung beginnt auch erst nach diesem Podcast. Deswegen noch weiß ich gar nicht.
Gut, dass wir schon drüber sprechen.
Ja, Dresden ist, ja, also was die Spiele angeht, aber ob die jetzt Samstag oder Sonntag sind. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Brauche ich auch nicht. Um zu wissen, wer jetzt Favorit ist bei Potsdam gegen Dolphins. Brauche ich nicht wissen, ob die Samstag oder Sonntag spielen. Das ändert nichts. Auf jeden Fall, wir beide moderieren die Live-Konferenz für Sport Deutschland, für die GFL. Läuft live auf YouTube bei GFL und Sport Deutschland, das ist immer ganz wichtig, bei Twitch auf dem GFL-Account und natürlich auf der Sport Deutschland-Seite. Also mehrere Vertriebskanäle, also wenn ihr hier Football Quark pushen wollt, dann schreibt in die Kommentare, wie gut Philipp aussieht. Das ist jetzt eure Aufgabe.
Nicht lügen.
Doch, im Zweifel auch das, wenn ihr es nicht so seht, dann lügt, aber er wird gut aussehen.
Nein, das möchte ich nicht. Ich brauche konstruktives Feedback, Leute.
Auf Aussehen, auf sowas Äußerliches wie Aussehen.
Komplett, natürlich. Ey, ja. Das kann man alles verändern.
Ja, Philipp und ich waren auch hier, haben gestern zwischenzeitlich auch gesagt, ja, und im Zweifel kommt hinterher raus, dass wir doch beim Podcast bleiben und nicht unsere Gesichter zeigen.
Ach, schauen wir mal.
Ja, aber ich freue mich drauf. 14:30 geht's los. Leute, tragt euch das ein. Was heute veröffentlicht wird, und das können wir sagen, heute 14 Uhr, der Podcast wird dann schon online sein, aber wahrscheinlich erst ein, zwei Stunden, ist der GFL Bowl. Der GFL Bowl findet dieses Jahr in Essen statt. Am Datum hat sich nichts geändert. Essen im Stadion von Rot-Weiß, soweit ich weiß, 21.600 Zuschauer. Finde ich, richtig gute Wahl, weil mitten in NRW viele Menschen drumherum, Stadion nicht zu groß, das kriegen sie auf jeden Fall meiner Meinung nach pickepacke voll. Und dann lieber ein mittelgroßes Stadion, was voll ist, als ein sehr großes Stadion, was nur halb voll ist. Oder wie ist deine Meinung zum Standort Essen und zum Stadion?
Was ist denn der GFL Bowl? Das musst du jetzt erstmal erklären.
Der GFL Bowl ist das Finale der German Football League. Ein GFL Bowl ist die offizielle Formulierung, die gerade, glaube ich, läuft. Ich weiß nicht, wie da die Rechtslage ist. Deswegen sage ich jetzt GFL Bowl. Das ist einfach der Hintergrund.
Okay. damit die Leute das auch verstehen. Ich glaube, sonst hieß das Finale German Bowl. Das
genau,
sage ich jetzt mal.
Früher war es der German Bowl und umgangssprachlich darf man den Begriff German Bowl auch noch verwenden.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob die beiden Parteien, also Robert Huber und der Vorstand der German Football League und der AVD, sich da schon geeinigt haben. Deswegen habe ich es jetzt GFL Bowl getauft.
Das gehört aber, glaube ich, dazu, dass wir das sagen. Ich hätte mir tatsächlich eher so einen deutschen Namen gewünscht. Warum spielt man nicht einfach die deutsche Meisterschaft aus oder aber das ist halt immer so ein Football-Ding. Man möchte das immer so ein bisschen so amerikanisch halten. Kann ich auch verstehen. Ich persönlich hätte mir das so gewünscht. Aber vielleicht können die zuhören, ja auch mal sagen, was wär der Favorit gewesen für euch? Wie soll der German Bowl heißen, wenn er doch nicht mehr German Bowl heißt? Auch wenn ihr euch längst auf einen Namen geeinigt habt, ist doch egal. Ich hätte es trotzdem gerne mal gehört. Eher was Deutsches oder was Amerikanisches?
Okay, ja, aber jetzt bist du ein bisschen abgeschwommen. Essen als Standort. 21.600 Leute passen ins Stadion. Essen als Stadt. Was sagst du dazu?
Du musst ja bei Ruhrpott-Städten immer bedenken, auch wenn der Ruhrpottler das als solcher natürlich nicht hören möchte, weil er in seiner Stadt natürlich seinen Stolz hat. Das ist halt die Metropolregion Ruhr. Und wenn du dort einen Standort wählst, dann bist du im Prinzip in der größten Region oder in der größten Stadt Deutschlands, wo du ein Spiel machst. Das kann man, glaube ich, sagen, weil der Weg von Essen oder ich sag mal von Bochum nach Essen oder von Dortmund nach Duisburg oder so, das sind ja alles keine Strecken und da wohnen super viele Leute. Das ist an sich schon mal eine sehr gute Idee, das nicht irgendwo zu machen, wo, ich sag mal, nach Berlin, da ist man als Berliner schnell, aber alle anderen müssen immer sehr weit fahren. Und im Ruhrpott hast du halt einfach eine gewisse Nähe. Auch von Frankfurt bist du relativ zügig da. Aus dem niedersächsischen Raum bist du relativ schnell im Ruhrgebiet. Wir werden das ja auf der Fahrt nach Rheinland jetzt ins Rheinland am Wochenende auch erleben. Das Düsseldorf kratzt ja quasi so am Ruhrpott unten dran. Also sind wir da ja auch wirklich nah bei. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sinnvoll. Und natürlich finde ich die Idee und nutzt ein Stadion, das ihr voll kriegt. Klar, es macht einfach tausendmal mehr Spaß, wenn du nicht vor leere Ringe guckst. Ich war im letzten Jahr beim European League Football Finale in Klagenfurt dabei und das macht einfach weniger Spaß. So, lieber ein kleineres Stadion, was voll ist. Die European League Football folgt dem ja auch und wird in Duisburg quasi direkt nebenan sein Finale steigen lassen. Also da können sich die Leute gerade im Ruhrpott echt auch was freuen, dann auch im September, Oktober.
Oktober.
Schon Oktober, ne? Genau, ja. Oktober. Wenn es dann quasi nacheinander zwei große Finals gibt und du ja wahrscheinlich auch für relativ erschwingliches Geld beide Spiele geil gucken kannst.
Ja, vor allem ist das ja allgemein, ist das ja eine super Zeit. Also ich meine, als erstes kommt, glaube ich, der ELF Bowl, dann der GFL Bowl und dann kommen die NFL-Spiele in Deutschland, ne? Also, Das ist schon stark. Also da muss man halt ganz klar sagen, was American Football dann in dem Zeitraum auch für eine Präsenz haben wird, muss man ausnutzen. Ich finde den Schritt auch komplett richtig. Was jetzt mit den Tickets aus Frankfurt ist, für die jetzt schon was gekauft haben, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Infos zu. Aber
ist da nicht der Geschäftsführer, der Ausrichter des German Bowls in Frankfurt für verantwortlich, das zu regeln?
Ja, genau. Und deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Aber da wird wahrscheinlich auch informiert früher werden. Also heute um 14 Uhr gehen da auch ein paar Infos zu raus. Von daher, aber hier zuerst gehört bei Football Quark, wenn ihr es schon vor 14 Uhr hört, habt ihr sozusagen die erste Info dazu gekriegt. Dann gibt es eine weitere Info zum GFL Live Talk. Der GFL Live Talk hat nämlich jetzt seine Gäste vollständig. Es sind Carsten Dalkowski und Cornelia Angermeier, also Carsten Dalkowski als GFL-Vorstand, Cornelia Angermeier als Schiedsrichterin, haben wir schon veröffentlicht. Und am 29.07. kommt Roman Motzkus, Ex-RAN-NFL-Experte, immer noch Football-Experte im Vorstand der Berlin Adler. Schließt sich dem GFL-Live-Talk an. Philipp ist auch wieder am Start, Steffi und Dominik werden das Ganze wieder moderieren. Aber ich glaube, da haben wir auch wieder ein gutes Line-Up zusammengestellt.
Ja, cool. Ich hab Bock. Auf jeden Fall.
Also 29.07. schon mal eintragen. ab nächster Woche gibt es dafür Tickets. Und auch die Tickets sind erschwinglich und es lohnt sich nach Hildesheim. Hildesheim ist eine Fahrt wert. So können wir es ausdrücken. Philipp war jetzt zum ersten Mal in Hildesheim.
Ja, tatsächlich. Ich war das erste Mal in Hildesheim.
Ja, es gibt auch sonst keinen Grund. Warum sollte man nach Hildesheim fahren?
Ich musste früher immer nach Basinghausen für Schiedsrichterlehrgänge.
Also Basinghausen klingt nah dran, ist aber fahrtechnisch eine Dreiviertelstunde weg. Also das, weil Basinghausen bei Hannover ist, glaubt man immer, das wäre in der Nähe von Hildesheim, aber nein.
Also, und ich habe in Bielefeld studiert, da fährt man halt auch nicht nach Hildesheim rüber.
Ja, genau. Also gibt es halt auch. Also es gibt einfach keinen Grund für dich in dem Fall. Aber jetzt bist du schon das zweite Mal dann da.
Hoffen wir es. Nein, natürlich bin ich da. Alles klar. Ja.
Die Dresden Monarchs haben zwei Spieler verpflichtet, mitten in der Saison. Einmal Chris Lipsey, der DB, der Deutschland erfahren ist, US-Amerikaner, war unter anderem schon in Pforzheim, wurde kurzfristig frei, weil die Crocodiles zurückgezogen haben und er hat sich jetzt den Dresden Monarchs angeschlossen, kann als DB quasi alles zocken und gilt halt als, auch als zuverlässiger GFL-Veteran und das ist auf der Importposition immer wichtig. Dann haben sie noch einen Kicker verpflichtet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Dresden Monarchs haben sie einen US-amerikanischen Kicker verpflichtet aus dem D1 College, Dylan Mogadam. Ungewöhnlich, ja, einen US-Spot auf einen Kicker zu setzen, aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich bei den Dresden Monarchs, weil vor 3-4 Jahren oder vielleicht mittlerweile auch vor 5 Jahren haben sie mal Jacob Templar da gehabt. Er war Panther und er war halt Australier, meine ich. Australier oder Neuseeländer. Also auch auf jeden Fall ein Import. Zwar kein Ami, aber sie haben schon immer mal Ressourcen auf diese Position gesteckt. Was hältst du davon, einen Import-Kicker zu holen in einem Land wie Deutschland, dem Land der Kicker?
Du, also das Land der Kicker weiß ich jetzt nicht. Ich finde das immer so naheliegend. Hey, der hat Fußball gespielt, der kann bestimmt auch gut kicken. Also das ist so ziemlich das Erste, was du machst, wenn du mit deiner Dorfjugend zusammen Football guckst. Hey, da kann ich ja auch. Und dann legst du mal einen Ball so in den Mittelkreis, ne? So ein Football-Ei und sagst ja, dann schieß mal einmal im hohen Bogen wenigstens bis in den 16er rein. So. Und dann siehst du, dass Fußball was anderes ist, als ein Football zu kicken.
Ich habe das mal ausprobiert. Ich kann nicht mal ein PAT kicken.
Ja, also mir ist das echt ein bisschen zu leicht zu sagen, hey, weil die alle Fußball spielen können, hier können die auch alle gut kicken. Ihr könnt das ja gerne mal probieren. Ich weiß, dass es Leute gibt, die natürlich auch einen sehr strammen Fuß im Fußball haben oder eine sehr gute Technik und dementsprechend das machen. Ich weiß zum Beispiel noch, in Meppen bei uns war zeitweise ein Kicker, der hat aus dem Stand die PATs gemacht, weil er dann einfach mehr Genauigkeit hatte. Aber der Bums von dem reichte halt völlig aus, um die Dinger dann trotzdem reinzumachen. Also das sind halt alles so Dinge, wo ich sage, hey, das ist nicht ganz so einfach zu behaupten, wer Fußball spielen kann, kann gut kicken. Also warum soll es nicht auch ein Ami sein, ne?
Ja, also prinzipiell spricht da, glaube ich, auch nichts gegen. Und du musst ja auch sehen, wann, normalerweise sage ich ja, du musst ja mit Import-Spots aufpassen, weil du darfst nur zwei A's auf dem Feld haben. Aber gerade im Special-Team-Bereich ist es ja ist es ja ganz häufig so, dass du sowieso deine Amis teilweise gar nicht drin hast. Und da ist so ein Kicker halt auch einfach eine wichtige Position, wenn du einen sicheren Kicker hast, auf den du dich verlassen kannst, der dir vielleicht ermöglicht, ab 50 Yards einfach Field Goals zu schießen. Kann immer eine Option sein, kann dir immer Spiele gewinnen.
Ja, ich weiß, ein guter Freund von den Knights aus Oldenburg wird das wahrscheinlich nicht gerne hören wollen. Aber als Bears-Fan, sage ich ganz ehrlich, können die deswegen mir auch komplett abschaffen. keine PATs und keine Field Goals mehr. Hat für mich nichts mit Football zu tun.
Okay,
das verzerrt halt einfach das Gesamtbild von einem Spielergebnis. Wisst ihr? Ne?
Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Die Allgäu Comets verpflichten einen japanischen Studenten, Kaito Nokuchi. Der 21-Jährige aus Tokio studiert an der Hochschule Kempten und hat im Zuge seines Auslandsjahres im Winter die Comets zusätzlich kontaktiert. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, weil Japaner können Football spielen. Und er gilt als furchtloser Running Back und hat schon 4 Carries erhalten immerhin. Und aber kannst du dich noch an das Länderspiel Deutschland gegen Japan erinnern? Das ging, glaube ich, zu null für Japan aus. Also Japan ist eine nicht zu unterschätzende American Football-Destination.
Klar, also, ich meine, Deutschland will in diese Phalanx reinstoßen, zu der Japan auf jeden Fall dazugezählt werden muss. Ne? Mit den Vereinigten Staaten, mit Kanada. Ja, und auf jeden Fall auch Japan. Habe ich ein Land vergessen?
Kanada, Vereinigte Staaten, Japan. Ja, dann bin ich schon bei Österreich, Deutschland, ne?
Ja, deswegen. Und wenn du dazwischen willst, zwischen die drei, musst du dich strecken. Japan ist da vielleicht der leichteste Weg, aber die können auf jeden Fall gut Football spielen, ja.
Ja, safe. Dann gab es eine neue This is GFL Football Podcast-Folge diese Woche mit Ingo Hübner und Tom van Duyn von den Solingen Paladins. Unbedingt reinhören. Ich würde sagen, wir kommen zum Tippspiel. Oder? Wir können natürlich auch noch über die letzte Woche, was am Wochenende passiert ist, reden, aber das ist schon sehr weit weg. Wir haben heute Freitag.
Ja, du, ich glaube, das Einzige, was wir festhalten können, ist, dass die Favoriten sich im Endeffekt durchgesetzt haben. Unicorns und Berlin Rebels, das, was wir auch prognostiziert haben. Um jetzt auch den Hin zum Tippspiel zu geben, wir haben auch beide gesagt, Schwäbisch Hall wird sich aber schwerer tun gegen die Dukes. Ja. Als das vielleicht noch letztes Jahr der Fall gewesen wäre. Auch das hat sich bewahrheitet. Deswegen seid gespannt auf die Expertise, die jetzt gleich von uns beiden kommt.
So, Kiel gegen Braunschweig. Kiel hat Verletzungen, Braunschweig bisher eine weiße Weste und da sind zumindest keine offensichtlichen Verletzungen bekannt. Im Moment ist es so, dass Braunschweig jedes Team einfach physisch dominiert und einfach überläuft und die Defense halt wirklich stark ist. Aber Braunschweig hat auch gegen Paderborn also sich angreifbar gezeigt in irgendeiner Form. Also der Niklas Gorni hat da, finde ich, schön also zwei Touchdown-Drives aufgelegt, die man auch hier an dieser Stelle hier nochmal honorieren muss. Also gerade der erste Touchdown-Pass, der war schon ordentlich.
Ja, also ich denke, defensiv sind da sicherlich noch Lücken und da muss ich noch einiges finden in Hinblick auf Playoffs. Es ist natürlich auch der Heimspielauftakt von Kiel eine besondere Motivation. Also am Anfang werden die wahrscheinlich auch erstmal ziemlich heiß rauskommen und es könnte zu Beginn ein Schlagabtausch sein. Aber ich glaube, dass sich dann Braunschweig einfach mit der Qualität, ich denke schon, ab Mitte zweites Quarter durchsetzen wird.
Sehe ich tatsächlich auch so. Kiel-Braunschweig ist auch immer eine Rivalität. Also auch selbst zu Zeiten, wo Kiel sportlich nicht stark war, ist das einfach immer eine Rivalität zwischen diesen Mannschaften. Auch wenn die jetzigen Spieler damit nichts zu tun haben. Also solche Spiele sind immer intensiv, aber ich glaube, im Endeffekt wird sich Braunschweig durchsetzen.
Ich bringe das nochmal an. Vielleicht hört ja der Richtige zu, man weiß ja nie. Ich will das Spiel irgendwann mal im Norddeutschen Rundfunk sehen.
Ist so. Also gibt
das Gas, war Leute.
So, das also muss man auch einfach mal so sehen, das wäre ein Spiel, was auf irgendeinem dritten Sender der Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall Zuschauer, also auf, glaube ich, Quote erzielen würde. Also, lieber NDR. Hört zu, also und auch, oder wir machen auch hier wieder, wir machen es anders. Menschen, die Football-Quark hören, schreibt doch einfach mal den NDR an und wünscht euch das Spiel Kiel gegen Braunschweig, weil das, sobald es vielleicht ein Rückspiel gibt, wenn es denn eins gibt, und das in Braunschweig stattfindet. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade da geregelt ist, in welchen Gruppen, das hat ja immer was mit Gruppenverteilung zu tun und so weiter, dann würde das ja auch im Eintrachtstadion stattfinden und da gibt es auf jeden Fall die Infrastruktur, um so eine Produktion zu starten.
Ja, weil die 20. Wiederholung von Gefragt, Gejagt und dann Panda, Gorilla und Co., die kann man, glaube ich, gut austauschen für eine Live-Übertragung eines Footballspiels. Das kann man auch noch nachschieben. Also es ist nicht so, dass der NDR dort gerade den Sendeplatz mit irgendwas super krass Wichtigem besetzt hat, was unbedingt dann gezeigt werden muss.
So, deswegen, also Football-Quark-Fans, schreibt den NDR an. Vielen Dank. Kommen wir zum Spiel Potsdam Royals gegen Paderborn Dolphins. Hier Potsdam, glaube ich, der klare Favorit, aber die Paderborn Dolphins, auch wenn sie gegen Braunschweig deutlich verloren haben, ja, verkaufen sich jetzt hier in der Saison, finde ich, ziemlich gut und ziemlich beachtlich. Also auch gegen Braunschweig fand ich, sieht eigentlich, also sie haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, was man respektieren muss. Können sie Potsdam ärgern?
Nein, also gut spielen, schön spielen, das ist natürlich auch alles schön, aber am Ende spielst du hier gerade gegen den Vizemeister, der Schwäbisch Hall auch besiegt hat. Ja, und das noch bei seinem ersten Heimspiel. Also ich glaube, das wird von Beginn bis Ende, wird das eine sehr dominante Performance der Royals werden gegen den Aufsteiger.
Ja, das ist durchaus realistisch. Ich würde sagen, wir kommen zum Spiel Berlin Adler gegen die Straubing Spiders. Beide wollen ihren ersten Sieg. Straubing hat sich das wahrscheinlich auch alles andere so vorgestellt, aber ich habe bei den Adlern jetzt auch gehört, die haben doch ein paar Verletzungen und sind ein bisschen angeschlagen und werden auch vielen jungen Leuten wieder Spielanteile geben. Ist es hier möglich, dass der Süden zum ersten Mal dieses Jahr gegen den Norden gewinnt?
Also ich sage ganz ehrlich, für Berlin mit den Playoff-Ambitionen, die man hegt, und der Schuran war ja auch bei uns im GFL-Talk dabei, also bitte, auch mit Verletzungen musst du jetzt den ersten Sieg einfahren. Also du hast eine Top-Jugendarbeit, dann zehre davon, von dem, was du aus deiner zweiten Reihe hast. Also Berlin muss dieses Spiel gewinnen.
Ja, sehe ich exakt genauso und da gibt es auch keine Ausreden. Also muss man auch ganz klar sagen. Weil Straubing hat auch noch eine Fahrt. Also aus Straubing ist man nicht so eben schnell mal nach Berlin gefahren. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob Straubing am selben Tag anreist oder einen Tag vorher. Also das ist ja immer so eine Sache. Ist es überhaupt möglich, am Tag vorher anzureisen? Einmal finanziell, aber auch zeitlich für die Spieler. Also die werden auf jeden Fall nicht komplett frisch sein, wenn sie da auflaufen. Vielleicht ist es sogar noch heiß. Kommen wir zum, ich meine, Topspiel dieses Jahr, dieses Wochenende. Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels. Zwei Teams, die bisher ungeschlagen sind. Berlin Rebels, ja, würde ich sagen, schon die positive Überraschung der Saison bisher. Die Dresden Monarchs spielen das, was man von ihnen erwartet. Sind die Rebels der erste Prüfstein für die Monarchs? Weil ich würde schon sagen, gerade zu Hause sind die Monarchs auf jeden Fall Favorit.
Ja, ich denke, es wäre ein Prüfstein. Wir haben auch dort ein paar Verletzungen auf Seiten der Rebels, sodass es eventuell nicht ganz so ausgeglichen sein wird, wie wir das vielleicht erhofft haben. Berlin muss da tatsächlich über Mannschaftsstärke kommen. Ich bin auch gespannt auf den ersten Auftritt der Rebels, den ich dann live sehe. Weil dieses Team ist 2-0 gegangen, womit wir nicht gerechnet haben. Und jetzt wollen wir halt auch mal sehen, was dahinter steckt. Ne? Hm. Deswegen gehe ich hier mit Dresden, weil sie es für mich halt schon bewiesen haben, weil ich dort halt einfach mehr Komponenten habe, die für mich sicher sind. Auch wenn ich zu Berlin gerade noch wenig sagen kann. Also wie gesagt, ich bin gespannt darauf.
Andere Frage, spielen hier die beiden besten Quarterbacks der Liga gegeneinander?
Das ist tatsächlich möglich. Wie gesagt, Rebels haben vor allem dort, glaube ich, Qualität in diesem Jahr. Wir haben das ja häufiger schon angesprochen hier im Podcast. Dresden kommt natürlich auch über eine starke Linearbeit, aber ich denke, dass wir hier auf jeden Fall eine ziemlich coole Show sehen werden, ja. Und dementsprechend wird das Spiel, denke ich, auch lange spannend gehalten, weil du beiden Spielmachern zutrauen musst, dass sie ihr Team, auch wenn sie am Ende verlieren, schon ein Spiel halten werden.
Was passiert bei den IFM Razorbacks Ravensburg gegen die Allgäu Comets? Setzt sich Allgäu ganz klar durch im Südschwaben-Derby? Oder zeigen die Razorbacks, hey, das erste Spiel war ein Ausrutscher?
Also du grinst gerade, aber es wird so vorgestellt. Ihr müsst dazu wissen, diese ganzen Takes, die Torben gerade zu den Spielen bringt, die hat er von mir.
So.
Und die Allgäu Comets reisen auch mit Fanbus an. Also die haben da schon ein bisschen was vor. Ich weiß, ich bin zu sehr Nordlicht, um beurteilen zu können, wie nah diese Orte zusammenliegen. Nee,
ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Also ich glaube, das ist relativ wirklich tatsächlich nah. Also das ist nur für uns weit weg. So.
Für uns sind beide Städte wirklich, wirklich weit weg, ja. Nein, ich sage ganz ehrlich, hier muss Allgäu, auch wenn es einen Derby-Charakter bekommen kann, das heißt, es kann zu Beginn des Spiels bissig sein und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Stop, den Allgäu im ersten Spiel nicht erlebte, als sie, ich glaube, 52-48 das Ding für sich entschieden haben.
Aber die Razorbacks haben auch keinen Stop erlebt. Also nur von ihrer eigenen Offense.
Es war echt krass. Also, aber am Ende ist die Feuerkraft da einfach zu viel. Also das macht Allgäu und Allgäu wird sich auch etablieren als Team Nummer 2. Ich bin tatsächlich schon gespannt auf das Duell mit Schwäbisch Hall, um zu sehen, wie nah Allgäu letztendlich an der 1 dran ist.
Aber ich muss sagen, bei Schwäbisch Hall beispielsweise, ja, sie haben jetzt nur knapp gegen Ingolstadt gewonnen, aber ich sage, Schwäbisch Hall wird mit der Saison halt besser.
Also, das ist ganz klar, ganz klar. Das sehe ich genauso wie du und deswegen wird es halt einfach aber spannend zu sehen sein, weil wir haben darüber gesprochen, wie groß ist diese Lücke jetzt noch zwischen Schwäbisch Hall und der Konkurrenz und wir haben eigentlich beide immer gesagt, bei der Konkurrenz ist Allgäu wahrscheinlich das Team, was als erstes dann genannt werden muss, was da reinrücken kann. Und deswegen ist dieses Duell natürlich auch so ein bisschen richtungsweisend, wenn die beiden dann aufeinandertreffen. Dafür muss Allgäu seine Hausaufgaben machen. Und das ist es letztendlich. Ein Derby, in dem es vielleicht auch mal schmutzig werden kann, wo die Erwartungen der eigenen Fans, die mitgereist sind, hoch sind, musst du dann jetzt eben auch mal das erste Quarter bestehen und dann musst du den Gegner wegmachen.
So, kommen wir zum Spiel Marburg gegen Marburg Mercenaries gegen Munich Cowboys. Marburg bisher sehr ungünstig gestartet. München kann ich noch nicht einschätzen, aber sie starten zum ersten Mal in der Münchner Karriere von Manuel Engelmann mit einem deutschen QB. Ich habe mal dazu geschrieben, ja, also natürlich ist es der erste Auftritt von Manuel Engelmann als Starting QB, aber der hat das ja in der ersten Liga schon für die Düsseldorf Panther auch gemacht. Also der weiß schon, was er da tut und wenn sein Spielstil sich nicht geändert hat, dann werden wir hier relativ viel Read Option sehen. Weil der Typ ist eigentlich schon, er hat sonst Thailand auch gespielt, ist übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit Benedikt Engelmann von Kiel, der ja auch eigentlich aus München kommt, weil den einen schreibt man mit einem zweiten E, den anderen nicht. Aber auch Manuel Engelmann, das ist schon ziemlicher, also der hat schon Power. Und deswegen kann man sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass der vielleicht auch mal einen Ball behält. Jetzt die Frage, reicht das gegen Marburg? Ich sag ja.
Das ist tatsächlich, also haben wir dieses Wochenende den Spieltag der Spiele, die in der ersten Halbzeit nicht entschieden werden, sondern halt so in der zweiten, weil München wird halt mit dem ersten Pflichtspiel halt auch erstmal reinkommen müssen. Ne? So, da sind viele neue Charaktere. Das ist jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt so letztes Jahr gespielt hat. Und das hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Und eine Bedeutung vor allem, die Marburg nutzen sollte. Nachdem man echt schlecht in die Saison gestartet ist, was auch ein Stück weit nach den Testspielen zu erwarten war, muss Marburg genau diese Chance nutzen und in den ersten beiden Quartern scoren. Was geht? Lücken in der Defense nutzen, die durch Fehler der Kommunikation gemacht werden und. Um dann hinten raus halt einfach zu mauern, um irgendwie zu gucken, dass man da bestehen kann gegen den Quarterback, der eben auch gerne mal läuft. Ne? Und dann ist für Marburg was drin. Also ich will es jetzt einfach nicht zu langweilig machen, weil wir haben jetzt beide jedes Mal dasselbe getippt. Deswegen gehe ich jetzt an der Stelle einfach mal mit Marburg, weil ich sage, die kommen einfach heißer raus und retten das nachher über die Zeit. Um einfach, damit wir nicht beide hier bei jedem Spiel dasselbe tippen.
Okay, also es ist aber auch ein realistischer Tipp. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Ne?
Ja, ich gehe auf jeden Fall damit, dass München spielen die am 5., 6. Spieltag gegeneinander, ist München für mich der Favorit.
Ja. Ich würde sagen, so lange haben wir fast noch nie über die GFL gesprochen, aber wir kommen jetzt mal fix zur ELF, zur European League of Football. Hier startet nämlich die Saison. Das ist das erste Wochenende, wo die GFL und die ELF in Konkurrenz zueinander zeitgleich quasi ausgespielt werden. Also auch am Nachmittag, die ELF startet, meine ich, auch mit einer Übertragung bei ProSieben Max am Sonntag auf jeden Fall. Und es sind die ersten Spiele. Aber es gibt auch noch ein paar News. Joe Thomas wird zukünftig die Munich Ravens unterstützen. Er war jetzt beim Training. Welche Rolle er jetzt einnehmen wird, ist noch unklar, aber man kann sich auch vielleicht hat er ein bisschen Geld rumliegen und kauft sich auch Anteile, würde ich jetzt mal so sagen. Oder wie ist deine Meinung?
Ja, tatsächlich wird es in die Richtung gehen und er bringt auf jeden Fall die Expertise mit, stand er jetzt diese Woche schon mit an der Seitenlinie, auch das bringt er mit. Joe Thomas, vielleicht einer der besten Offensive Tackles, die die Welt je gesehen hat. Der leider in einer der leider in einer Zeit bei einem Team gespielt hat, wo er das halt nie auch in Erfolg ummünzen konnte. Spricht aber natürlich auch für einen besonderen Charakter von einem Spieler, dass er sich da mannschaftsdienlich trotzdem immer eingebracht hat. Ne?
Ja.
Und für die Munich Ravens auf jeden Fall ein Gewinn. Ich finde das spannend, dass wir letzte Woche darüber geredet haben, ob mehr NFL-Spieler den Weg in die European League of Football finden. Und ich meine, das ist jetzt ja etwas, was jetzt nicht vor einer Woche spontan so entstanden ist, weil Joe Thomas zufällig mal in München war und gedacht hat, ich gehe da mal im Training gucken, was sie da so machen und red dann mal so ein bisschen rum, weil, ja, ich kann mir da auch was vorstellen, sondern ja, der ist dabei und das ist ziemlich cool und ich bin echt gespannt, was es dort an Kooperationen auf dieser Ebene zwischen Spielern, die vielleicht auch so ein paar Erfahrungen sammeln wollen, um in der National Football League irgendwann mal im Bereich Management oder Coaching was zu machen, dass die jetzt so eine Liga wie die ELF nutzen wollen, ne?
Ja, also super spannend und vom Namen her, also Joe Thomas ist kein Big Name, aber für Insider, denen geht das Herz auf, wenn man über Joe Thomas redet. So würde ich es, glaube ich, sagen. Also er ist jetzt nicht Tom Brady, aber er ist schon aber ein Tom Brady auf seiner Position. Bloß halt ohne Ringe.
Genau.
Dann haben die Watchlove Panthers einen neuen Quarterback, Matthew Vitale. Was kannst du uns zu ihm sagen?
Nix. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich war jetzt tatsächlich gerade noch beim Spieltag. Ich würde einmal noch gerne auf den Spieltag eingehen, damit wir das auch haben. Also im TV könnt ihr tatsächlich, das können wir eigentlich nicht sagen, weil ihr sollt ja uns beiden zugucken.
Ja, aber man kann ja also Leute, die, es gibt jetzt auch die Sport Deutschland App, also ihr könnt auch auf dem Smart TV uns dann auch ziehen, wenn ihr, das könnt ihr natürlich auch über YouTube und Twitch machen, aber es gibt jetzt auch eine Sport Deutschland App, außer glaube ich für Samsung-Geräte, also Fire TV funktioniert, alle anderen auch, aber nur für Samsung-Geräte geht es glaube ich noch nicht, also auch da, Sport Deutschland hat einen Schritt nach vorne gemacht, aber sobald das vollständig ist, geht es auch an die Öffentlichkeit, aber ja, wir können hier auch, also wir sind hier auch ein unabhängiger Podcast, ne? Also
wollte
wir werden
ich hier sagen.
Auch vernünftig über die ELF berichten, deswegen, welche Spiele sind im TV?
Ja, im TV ist am Wochenende, also ihr könnt Sonntag, könnt ihr auf jeden Fall um 14.30 Uhr ja bei uns einschalten, das ist dann das Warm-up zu GFL, die Konferenz beginnt dann um 15 Uhr mit Live-Action. Und im Second Screen könnt ihr dann ab 16.15 Uhr Rheinfire gegen Frankfurt Galaxy gucken und abhängig davon, welche Spiele sich wie gestalten, kann man dann ja auch irgendwann mal auf einen der beiden Kanäle dann vollends bleiben, sag ich mal. 16.15 Uhr beginnt, glaube ich, erst die Vorberichterstattung. Ich glaube, das Spiel beginnt sogar noch ein bisschen später. Kann ich.
Aber ist ja auch, also muss man auch mal sagen, zum Saisonstart Galaxy gegen Rheinfire, also Es ist schon ein geiles Matchup.
Muss in man Düsseldorf vor allem auch, ne? Ja, also so. Auch das lohnt sich sicherlich, wird sicherlich noch Karten geben. Lohnt sich sicherlich da auch, wenn wir über die Ruhrregion und Rheinregion reden. Wenn ihr da in der Nähe seid, es lohnt sich, glaube ich, schon, da mal vorbeizugucken und sich das Spiel reinzuziehen. Das dazu und ich denke, dann haben wir mit Hamburg-Breslau ein sehr interessantes Spiel am Samstag. Das wird nicht im TV gezeigt. Das geht halt alles nur über den ELF Game Pass, also eine vergleichbare Struktur wie die GFL halt fährt. Ne? Es gibt halt, dort gibt es ein Live-Spiel im Fernsehen. Bei der GFL gibt es eben die Konferenz dann im frei empfangbaren Signal zu sehen. Alles andere eben hinter der Paywall. Hamburg-Breslau ist für mich so eine leichte Standortbestimmung. Ne? Hamburg ist, glaube ich, nicht mehr so das Top-Team wie in den letzten Jahren. Breslau hat jetzt mit Quarterback-Wechseln in der Vorbereitung und so halt echt, so einiges zu klären. Also ich bin mal gespannt, wo die beiden stehen. Und dann würde ich mit dir aber ganz gerne, wenn wir auf die ELF gucken, wir haben ja mit Paris gegen Köln, wir haben mit den Helvetic Guards gegen Barcelona, wir haben mit den Fehervar Enthroners gegen Berlin und mit den Munich Ravens gegen die Raiders Tirol und Prag gegen Leipzig. 5 Neulinge, die allesamt spielen am Wochenende. Welcher von denen holt unserer Meinung nach den ersten Sieg?
Paris. Paris gegen die Cologne Centurions, weil die Cologne Centurions auch stark gerupft sind und da auch sozusagen viele Abgänge Richtung Rheinfire verzeichnet hat. Ich halte auch Paris als, also die Franzosen an sich, als finde ich, ist ein starker Standort, weil man auch immer gesagt hat, hey, da ist eine Menge Talent, das muss einfach nur mal in richtige Strukturen gehen. Und man muss ja hier auch gucken, wir können das gerne mal durchgehen. Die Helvetic Guards sind bestimmt interessant, aber Barcelona ist dann, glaube ich, doch zu stark, auch dieses Jahr. Die WHW in Schroners spielen gegen die Berlin Thunder und da sage ich, die Berlin Thunder verlieren das erste Spiel einfach nicht. Und die Raiders Tirol sind einfach ein undankbarer Gegner für ein erstes Spiel, weil die sind eingespielt, die wissen, was da passiert und das für ein erstes Spiel der Franchise-Geschichte für die Munich Ravens finde ich schwierig. Leipzig Kings haben eine Mega-Defense. Ich hoffe für Enrico, dass seine Prague Lions mindestens ein Special Teams statt Touchdown machen.
Genau.
Aber wenn ich tippen muss, gewinnen hier die Leipzig Kings, obwohl ich auch Prag darf man nicht unterschätzen, weil da gibt es eine Organisation. Also da spielen Leute zusammen. Und da sage ich, also ich sage, Paris holt am ersten den ersten Sieg und am zweiten holt Prag den ersten Sieg. So würde ich es ranken.
Ja, das ist gut gesagt, ja. Das lasse ich so stehen.
Sehr gut. Ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zur NFL. Wenn wir über die NFL sprechen, dann sprechen wir über die St. Browns und die geben am 25. Juni mit den Cologne Centurions ein Jugendcamp gemeinsam. Das sind diese Leuchtturmprojekte in Richtung Jugendarbeit von der ELF, jetzt auch in Zusammenarbeit mit NFL-Gesichtern, finde ich cool, weil man einfach Leuten, also jungen Spielern die Möglichkeit gibt, A, ihre NFL-Gesichter zu sehen, aber sich auch hier einfach Wissen vermittelt wird. Und das ersetzt natürlich keine durchgehende Jugendarbeit, wie sie bei den Vereinen gemacht wird, aber dass es solche Angebote gibt und solche Angebote geschaffen werden, finde ich durchaus löblich.
Ja, auf jeden Fall. Da ist die ELF ja tatsächlich mit NFL-Profis auch aktiv. Da sind im Prinzip alle deutschen NFL-Profis oder Anwärter so involviert in diesen Camps. Spieler, die noch an den Colleges sind, machen es gerade vor allem mit den GFL und GFL 2 Teams, also ein Hero Kanu oder so, steht dem ja in nichts nach. Der macht ja dann auch im Frühjahr während der footballfreien Zeit dann eben in seiner Heimat bei den Razorbacks dann eben sein Camp in Fürstenfeldbruck. So, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, um einfach nochmal Kids den Sport näher zu bringen, weil da werden sicherlich auch einige hingehen, die mit Football jetzt noch gar nicht die Berührung hatten, ne? Und das ist eine gute Sache.
Ja, und Menschen, also junge Menschen brauchen Vorbilder. Und wenn man diese Vorbilder nahbar macht, dann führt das vielleicht dazu, dass man noch mehr Ehrgeiz entwickelt, weil man da auch hin möchte. Wie viele amerikanische Leistungssportler sieht man dann, die bei irgendwelchen Camps waren, die bei irgendwelchen Camps von LeBron James im Basketball waren oder von Michael Jordan, wo es dann die Geschichte gab, so LeBron James ist zum Dunk hochgezogen gegen Michael Jordan und das mit 12 Jahren. Und ob die Geschichte stimmt oder nicht, ist in dem Fall egal, aber das sind halt Anekdoten, die einfach gut ankommen. Und die aber dazu führen, dass junge Menschen Vorbilder kriegen und das finde ich cool.
Genau.
Dann gibt es ein heißes Thema in der NFL, gibt's. Also ihr merkt, NFL ist gerade so semi, aber die Andrew Hopkins hatte anscheinend kein Trademark oder die Arizona Cardinals haben den Trademark falsch eingeschätzt. Weil es gab ja Gespräche, aber anscheinend hat es nicht gereicht, was man sozusagen an Gegenwert haben wollte. Jetzt haben sie ihn entlassen, weil sie ihn nicht mit einem Cap-Hit von über 30 Millionen halten wollten. Jetzt schlucken sie ihn einmal, den Deadcap einmal im ersten Jahr, aber danach sind die Bücher wenigstens frei, haben aber natürlich keinen Gegenwert. Erstmal die Frage an dich, haben die Arizona Cardinals sich hier verzockt?
Ja, das ist leicht gesagt, ne? Ich meine, ein Trade, wo du am Ende keine Titel rausholst, ist halt immer irgendwo nicht gut, ne? Man muss halt die Situation von damals berücksichtigen, dass man einfach einen sehr guten Receiver für einen jungen Quarterback brauchte und das haben die Cardinals erledigt. Das ist das Entscheidende gewesen. Was dabei am Ende rausgekommen ist, hängt an anderen Faktoren, wie dass Hopkins zeitweise nicht spielen durfte, dass Murray vielleicht nicht so gut gespielt hat, wie man sich das gewünscht hat, dass es auch mit dem Headcoach nicht funktioniert hat, denn der wurde dann ja auch jetzt ausgetauscht mit Cliff Kingsbury. So, ich denke, das kann man nicht so einzeln betrachten, weil dann wäre im Prinzip jeder Trade, der gemacht wird, bei dem am Ende kein Super Bowl rausspringt, schlecht. So.
Ja.
Ne? Und dahingehend hat Hopkins auf jeden Fall Sinn ergeben. Das Ding ist jetzt, mit dem Contract, den er hat, dass man da keinen Trade-Partner findet, ist natürlich schon eine krasse Ansage. Und auch gleichzeitig, dass die Cardinals eben auch nicht, ja, den Spieler nicht länger gehalten haben. Also, dass es keine Möglichkeit gab, dann, okay, wenn wir nicht per Trade abgeben, dann halten wir ihn eben doch, weil wir können jetzt ja nicht sagen, dass die Cardinals keinen guten Wide Receiver mehr gebrauchen können. Also, die Frage ist jetzt tatsächlich, wenn er auf dem freien Markt ist, was ist überhaupt noch sein Wert? Also, was kann er dir bringen? Und ich meine jetzt nicht gehaltstechnisch, sondern ist der Andrew Hopkins nach den letzten beiden Jahren noch als Nummer 1 Receiver eines Teams zu sehen, ne?
Ja, also ich muss ja immer sehen, einmal die Leistung, die er, wenn er auf dem Feld stand, gebracht hat, dann sage ich ganz klar, ja, er ist noch ein Nummer 1 Receiver, wenn er auf dem Feld gestanden hat. Und ich kann auch die Arizona Cardinals erstmal verstehen, weil man weiß nicht, was mit Kyler Murray ist, wann ist der wirklich fit und in welchem Zustand, also ich glaube, und aber für ein Rebuild ist er halt zu alt. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man nicht mehr mit ihm plant. Ist er, jetzt die Frage, ist er ein Nummer 1 Receiver auf eine ganze Saison gesehen? Das finde ich schwierig. Und ich würde mich halt beispielsweise, also freuen in Anführungsstrichen, ich sehe ihn tatsächlich irgendwo bei Cleveland, wo er mit Amari Cooper und seinem bekannten Quarterback Deshaun Watson jemanden hat, die er kennt, wo wir wissen, dass er funktionieren wird, wo er aber nicht die alleinige 1 ist. Theoretisch wäre Brandon Cooks nicht zu den Dallas Cowboys gegangen, wäre das auch ein Spot mit CeeDee Lamb zusammen, den ich hätte spannend gefunden. Ich finde sogar die Baltimore Ravens immer noch spannend. Also die haben zwar jetzt sehr viel Geld in Odell Beckham investiert und an Odell Beckham orientiert sich wohl auch der Vertrag von DeAndre Hopkins, dass Hopkins halt sagt, hey, unter dem Beckham-Vertrag unterschreibe ich gar nichts. Also ich finde, die Ravens sind da auch noch nicht raus. Also Browns, Cowboys, Ravens oder natürlich mein Favorite Pick, weil ich immer noch sage, die New England Patriots brauchen einen Ex-Receiver. New England holt sich ihn ein Jahr 15 Millionen.
So. Ja, Browns, Ravens, Patriots, ja. Ist es tatsächlich fraglich, was ist da irgendwas charakterlich? Er ist jetzt 30 Jahre alt, das ist auch bei Wide Receivern, ist das ein Einbruch? Es gibt wenige Wide Receiver, die über diesen Punkt noch 1000 plus Yards Receiver gewesen sind, ne? Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dass man da schon nochmal so einen Leistungsabfall sieht, ne? Und ja, da muss man auch sagen, das ist ja.
Beckham gibst du das Geld auch. Also, und dann, ich gebe lieber die Andrew Hopkins das Geld als Odell Beckham.
Das ist richtig. Das ist richtig. Da bin ich auch bei dir, weil wir haben bei Hopkins auf jeden Fall die Tatsache, dass er, wenn er gespielt hat, immer auf diesem Level performt hat. Dass er halt 1400, 1300, 1400 Yards macht in der Saison, ne? Ja, ich finde das tatsächlich sehr schwierig. Ich bin mir deshalb auf jeden Fall sicher, dass er nicht von einem Team gesucht wird, das einen jungen Quarterback hat, was auf Hilfe zählen muss und was dort auch eine gewisse Zuverlässigkeit braucht, sondern hier reden wir wirklich von einem Contender. Das ist, denke ich, aber auch das, wonach Hopkins sucht, nachdem er jetzt eigentlich noch nie bei einem Contender gewesen ist. Würde er sich das auch gut so überlegen. Deswegen Wunschszenario Patriots, klar, verstehe ich, dass du das möchtest. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass du Andrew Hopkins sagt, nee, wenn Angebote kommen, am Ende würde er, denke ich, spielen wollen, wenn Angebote aber kommen von Teams, die ich als Contender sehe, dann ja, dann werde ich das auch machen. Und dann sind natürlich, wenn wir jetzt gucken, wo kommt er nochmal her?
Aber er hat ja beispielsweise, um da kurz einzugrätschen, er hat ja auch gesagt, er würde am liebsten mit Mahomes spielen, mit Josh Allen spielen, mit Justin Herbert spielen. Und man sagt ja, dass Kansas City als auch Buffalo beide Teams Interesse an ihm gehabt haben, auch an einem Trade. die Chargers hier mit Herbert nehme ich hier mal raus, weil wenn ein Team den X-Receiver in dem Fall von in dieser Riege gut besetzt hat, dann sind es die Chargers in dem Fall, weil wenn du Mike Williams hast, dann ja, also die Andrew Hopkins ist, wenn er fit ist, besser, aber du brauchst ihn im Endeffekt jetzt erstmal nicht. So, und deswegen aber bei Buffalo, neben Devon Diggs, finde ich schon spannend. Bei Kansas City, die bisher die Wide Receiver komplett anders eingegangen sind, ne, die halt Travis Kelce hatten, aber ansonsten sich eigentlich mehr mit Komplementärspielern sozusagen einen Super Bowl geholt haben, auch spannend. Aber jetzt die Frage. Also ich sehe, also ganz klar, ich glaube, Cleveland, die werden alles dafür tun, dass der kommt. Also da bin ich eigentlich fest von überzeugt.
Ja.
Und die Patriots werden ab und zu genannt, weil ja Bill O'Brien jetzt Offense-Coordinator ist und der ja Head-Coach war zu einem Zeitpunkt, wo die Andrew Hopkins seine beste Zeit hat.
Der ihn aber abgegeben hat, ne?
Genau, also das ist halt das Ding ist, Bill O'Brien hat ihn halt auch weggetradet, ne? Also. Ja.
Das ist das Ding, ne? Also wir wissen ja noch aus dem Draft, dass die Chargers echt nochmal nach Receiver-Hilfe gesucht haben, ne? Und wir haben uns nach dem Draft auch gefragt, wo haben die Chargers sich jetzt wirklich verbessert? Wo sind die Chargers ein Team geworden, was mehr Contender geworden ist als noch vor einem Jahr? Also Justin Herbert, ihn Spieler an die Hand zu geben, wäre super wichtig. Aber ich sehe halt nicht, dass die Chargers hier tief in die Tasche greifen für einen Spieler. Da haben wir also schon mal ein Problem, wenn es darum geht. Dann ist aber auch die Frage der Mentalität. Ich meine, Hopkins ist halt ein Südstaatenkind, ne? Hat immer in warmen Gefilden gespielt, ne? Will der nach Buffalo im schlimmsten Fall? Oder ja, Cleveland ist halt auch nicht gerade bekannt für seine schönen Sonnenstunden, ne? Oder geht es dann nicht doch eher? Und das darf man halt auch nicht vergessen. Dallas ist natürlich für jeden Spieler, der da unten aus dem Süden kommt und Wide Receiver spielt, ist das ein Traum, ne? Also ja. Für Dallas zu spielen, ist schon was Besonderes, das ist prestigeträchtig und du weißt halt, dass du in dieser Konstellation auf jeden Fall was reißen kannst, die man in Dallas hat. Also,
mit CeeDee Lamb, mit Brandon Cooks und die Andrew Hopkins ist das beste Right-Receiver-Trio seit Jahren, was es in der NFL gegeben hat.
Klar, und wir wissen, dass Dallas aber das schon mal gemacht hat, so gute Wide-Receiver da auf den Platz geschickt haben. Dafür müsste Hopkins aber, glaube ich, ein bisschen auf Geld verzichten. Und das ist halt, wenn er Dallas als Contender sieht, glaube ich, wäre er dazu auch bereit, weil eingecashed hat er ja schon. Er hat ja einen dicken Vertrag auf jeden Fall schon gehabt und kann das letztendlich auch in Kauf nehmen. Jetzt geht es halt darum, jetzt ist die Charakterfrage, will ich irgendwann Ringe hier an meiner Hand oder will ich weiterhin ganz, ganz viel Kohle scheffeln? Und da könnte ein Angebot aus Dallas tatsächlich für ihn das sein, was den Ausschlag gibt, ne?
Ja, also Dallas wäre mit ihm auf jeden Fall ein Contender.
Ja.
Mit der Offense, der Quarterback ist gut, also immerhin 5 bis 10, würde ich sagen. Du hast Tony Pollard als Running Back, du hast eine gute O-Line, du hast dann massive Waffen. Mhm. Also wenn es dann vom Coaching her passt, dann liegt es auf jeden Fall nicht an der Offense.
Und
die Defense war stark.
Und leichtes Dark Horse, was ich mit reinbringen möchte, ist Jacksonville. Weil wir sind auch im Süden, wir haben Trevor Lawrence als Quarterback. Und wenn du von ihm was hältst, nach dem, was du letztes Jahr gesehen hast und Hopkins hatte viel Zeit zum Football gucken, dann ist Jacksonville vielleicht ein Team, wo du sagst, ey, hier habe ich die Chance, nochmal eine 1 zu sein. Hier habe ich nochmal die Chance, wirklich eine 1400, 1500 Yard-Saison zu machen.
Und du hast Calvin Ridley, du bist nicht alleine, ne?
Also. Ja, genau. Und ich kann hier der entscheidende Faktor dafür sein, dass die Jaguars hier um einen Super Bowl-Titel spielen.
Ja, definitiv spannend.
Also da wäre für mich tatsächlich so, dass da kann man schon fast von fehlendem Puzzleteil reden, ne? So wenn du sagst, so Hopkins wäre für die Jaguars tatsächlich ein Riesengewinn. Vielleicht sogar ein sehr wichtiger Spieler, wo sie echt Gas drum geben müssen.
Also sagst du, Jaguars wäre dein Lieblingsspot?
Mhm.
Ja, also meiner wäre Patriots, aber der realistische Dallas würde ich halt schon feiern, weil ich die gerne alle zusammen sehen würde. Cleveland nach dem Deshaun Watson Deal sage ich halt immer noch, ich möchte keine guten Deals für Cleveland. Aber wäre realistisches Szenario. Ravens wäre krass, würde ich auch nachvollziehen können, dass die halt sagen, hey, Wir tun jetzt wirklich mal alles, um Lamar Jackson Waffen an die Hand zu kriegen. Aber sag doch einfach mal, also bei Spotify gibt es ja mittlerweile auch die Kommentarfunktion, schreibt es doch einfach mal rein. Wo seht ihr die Andrew Hopkins nächstes Jahr Football spielen? In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Und ihr wisst, was zu tun ist. Live-Konferenz gucken, ganz viel Football gucken, dem NDR schreiben und natürlich auch bei Spotify kommentieren. Ansonsten, Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
Guckt Football.